Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Alles, was Menschen einander antun können, an Verbrechen, Grausamkeiten und Qualen, geschieht in einem kleinen Ort nahe der mexikanischen Grenze. Dieser Ort ist die Hölle.
Erbarmen, habt Erbarmen mit mir. Gib mir meine Zigarre zurück.
Wenn du leben willst, töte. So lautet das Gesetz, nach dem hier gehandelt wird. Es gibt keine Menschlichkeit. Nur Gewalt, Feigheit, Begierde, Mord und Totschlag. Mit einer Handvoll goldener Kugeln zerschießt Django seine Feinde. Er durchlebt diese Hölle bis an die Grenze des Erträglichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Gringo.
Hallo Muchacho.
Damit sind ja die Rollen geklärt.
Total.
Zweimal Django heute Abend, ein echter und ein falscher.
Ja. Und ich finde, du kannst ein bisschen stolz sein auf mich, dass ich nicht mit dem blöden alten Witz rausgekommen bin, dass ja. Django keine Monatskarte braucht. Eine Monatskarte hat und deswegen nicht bezahlen braucht.
So oder so ähnlich, ja. Okay, ja. Ich bin dir dankbar.
Ja. Es ist aber auch schwer, mal rauszufinden, über welchen Django man eigentlich redet. Mhm. Ne, zumal wir ja auch schon über zwei Djangos gesprochen haben. Einen ohne Ketten und einer nackt. Also von daher.
Ich glaube, irgendjemand hat das auch ganz frech kommentiert. Ich weiß nicht, ob es im Discord war oder in irgendeiner, in einem sozialen Netzwerk, so von wegen der beste Django ist der nackte, aber ich glaube, we beg to differ. Wir haben den auch schon besprochen.
Eben.
Ja, unglücklich benannten O-Western. Mhm. Hashtag, als es noch Hashtags gab und Twitter noch gab. Es gibt so viele Djangos, wir haben uns mit der Filmauswahl relativ schwer getan und dann eigentlich zwei relativ große Delikatessen gewählt. Also ich meine, der originale Django war gesetzt, den haben wir schon ewig lange auf dem Zettel.
Oh ja.
Aber dann war eben die Überlegung, was macht man dazu? Und es sollte schon irgendwas mit Django im Titel sein. Und dann fängt man an, sich mal da eben so durchzukauen und stellt fest, okay, es gibt auch, glaube ich, einen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag zu Filmen mit Django im Titel. Mhm. Und das sind dann um die 80 bis 100 und wahrscheinlich ist noch nicht mal diese Liste komplett. Ja. Und dann kaut man sich da so durch. Welche Schnittfassung gibt es? Welcher ist überhaupt auf Deutsch verfügbar, überhaupt noch irgendwie gerettet worden, also in digitaler Form. Ist der geschnitten? Ist der überhaupt verfügbar? Was kann man euch, den Hörerinnen und Hörern, zumuten? Und jetzt am Ende sind wir gelandet bei einem relativ großen, bekannten, semi-legendären Django, der eigentlich keiner ist, nämlich Töte Django aus dem Jahr 1967. So.
Ja.
Ich kannte beide Filme und du nicht. Du kanntest doch den Original Django natürlich, klar.
Sagen wir mal, so dachte ich zumindest. Und stellte jetzt beim Gucken fest, dass ich entweder alles bis aufs Wesentliche vergessen habe.
Oh.
Oder aber eigentlich immer nur das Wesentliche kannte. Hm. Also von daher bot er doch, sagen wir mal, die ein oder andere Überraschung, aber nicht an den Stellen, an denen man es erwarten würde.
An was hast du dich denn erinnert? Das fände ich aber interessant. Aber was war der Moment, an dem du gesagt hast, das ist mein Django?
Ich glaube, den Moment gab es gar nicht.
Ach, den gab es gar nicht.
Nein. Aber natürlich bestimmt.
Vielleicht beim Score, ne? So, ach, genau, die Musik kenne ich doch von irgendwoher.
Das sowieso, aber eben auch, sagen wir, verschiedene Einstellungen natürlich mit Franco Nero und seinem Sarg und der Reveal des Maschinengewehrs und verschiedenen Dingen dieser Art halt. Hm. Aber ich konnte mich halt ehrlicherweise überhaupt nicht mehr an irgendeine Form von Handlung erinnern. Hm. Und war doch durchaus ein oder zweimal überrascht über die Haken, die er schlägt, gerade was, sagen wir mal, so die Positionierung zu potenziellen Bösewichten bzw. Gegenspielern angeht und so. Da fühlte ich mich überrascht.
Was mich immer wieder überrascht, jetzt auch beim x-ten Wiedersehen, also Django habe ich jetzt wirklich schon zum 5., 6. Mal geguckt, Töte Django jetzt zum 2. Mal, ist so die Art und Weise, wie Gewalt dargestellt wird in einer Zeit, eigentlich Jahre vor dem, was man so als Splatter-Film bezeichnet oder Splatter-Kino. Aha. Ich meine, damals, Mitte, Ende der 60er, gab es ja da nicht allzu viel von. Da gab es Leute, Lichtgestalten wie Herschel Gordon Lewis oder Andy Milligan, die so krude Gore-Filme machten, aber eben nicht für ein großes Publikum. Und ich glaube, sowas wie explizite Gewaltdarstellungen, also richtig so mit grotesken, blutigen Details, gab es ja kaum. Aber natürlich, die Kritik hat entsprechend reagiert, immer mit so, also wenn man hier so die Kritiken, die Zeit, dass du schon durchliest zu diesem Film, ist ja immer so, oh, das ist ja irgendwie eine Abfolge an Grausamkeiten, sadistisch bis aus Blut und eigentlich kaum guckbar, schwer erträglicher, zynischer, gewaltgeiler Western und so. Und dann guckst du es heute an und denkst sich, oh, diese Tricks sind aber ganz süß.
Ja, ist putzig,
so,
ne?
Ja, das ist so. Ach, das soll ein Ohr sein, ja. Aber ich versetze mich immer so gerne in die Gedankenwelt der Menschen anno 66, 67 zurück, die sich das anguckt und dachten so, oh.
Ja, genau. Ja. Sowas in der Richtung ist mir auch durch den Kopf gegangen. Aber es ist natürlich auch spaßig, gerade wenn man, sagen wir mal, so in der Sozialisierung eben Mitte der 90er einfach, ja, vor allem das ganze Schaffen von Tarantino und Rodriguez halt irgendwie mitgekriegt hat, halt die ganzen Anleihen zu gucken und zu denken, ach Mensch, da hat er das her und witzig halt. Ja.
Wir beginnen mit Django von Sergio Corbucci, wahrscheinlich sein maßgebliches Werk, wobei natürlich auch noch
im anderen. Il Silenzio.
Ich wollte gerade sagen.
Il Grande Silenzio.
Über den wir auch bereits sprachen, dann monumentaler, großartiger
Western. Ja, wollte gerade sagen, also der ist mir ja, glaube ich, spontan noch ein Ticken sympathischer, alles in allem. Aber hier der 66er Django ist natürlich wirklich ganz groß.
Er ist nochmal ambitionierter, ja, natürlich. Ja. Selbst Sergio Leone hat ja gesagt, also wenn er irgendwen als seinen beinahe Nachfolger betrachtet hätte oder seinen, sagen wir mal so, auf dem gleichen Level künstlerisch operiert, dann wäre es eben Corbucci gewesen und Corbucci hätte einfach nur das Pech gehabt, eben nicht die Budgets, nicht die Möglichkeiten gehabt zu haben wie er und deswegen wäre er ihm dann irgendwann noch enteilt, sagen wir mal so auf einem qualitativen Level, wenn man jetzt zu dem Feuilleton glaubt. Aber klar, Corbucci hat also zumindest zwei wirklich legendäre Western zu verbuchen, dieser hier und El Grande Silencio. Und in der Hauptrolle Franco Nero, José Bordaio, wenn ich das richtig ausspreche, Loredana. Das wird schon schwierig. Nuschak? Weiß es nicht. Und viele, viele Gesichtsbekannte. Bei einigen war ich so ein bisschen traurig darüber, dass sie dann noch relativ schnell sterben. Ja. Zum Beispiel der Typ mit diesem wirklich auffälligen Gebiss, den ich auch immer wieder so sehe.
Korrekt, ja.
Handlanger Nebenrollen, immer Baddies natürlich.
Ja. Mausezähnchen, ja.
Und zack ist er weg.
Ja. Dachte ich auch so. Und ich war einigermaßen erstaunt auch darüber, sagen wir, vielleicht auch festzustellen, warum Terence Hill eigentlich eine Karriere hatte, wenn man sich Franco Nero so anguckt.
Stichwort Terence Hill ist ganz gut. Enzo Barboni ist an der Kamera, hat als Kameramann angefangen. Natürlich später auch Regisseur von, ich glaube, mindestens einem halben Dutzend Bud Spencer Terence Hill Filmen. Und sowieso sehr, sehr viel bekanntes Personal, das hier so sich die Sporen verdient hat, um mal beim Western-Motiv zu bleiben. Also Ruggero Deodato war hier Regieassistent und Luis Bacalov Musik komponiert. Legendär. Und man sieht einige sehr bekannte Namen tatsächlich in den Opening Credits in relativ kleinen Rollen. Nee, nicht kleinen Rollen, kleinen Funktionen. Wie nennt man das? Egal. So. Ein Sprungbrett für die Karrieren vieler. So. Und am Drehbuch wieder beteiligt mindestens 5 bis 10 Leute, wie es oft ist bei dieser Art von Produktion. So. Die Inhaltsangabe hat geschrieben Blade Runner. Und Blade Runner, schreibt. Eigentlich ist das cool. Ich glaube, wenn du in so Foren unterwegs bist, wie beim UFDB, ich glaube, da bist du sehr, sehr happy, wenn du den Usernamen Blade Runner für dich sicherst.
Oh, total.
Also wenn du so Ende der 90er da unterwegs bist, sagst du, yes, den schnappt mir keiner weg. Oder?
Ja, doch, ich dachte gerade so was Ähnliches. Ja. Der muss aber lange dabei sein, dachte ich.
Der ist lange dabei. Die Inhaltsangabe ist von 2001. Und im Oktober 2001 schrieb Blade Runner, ein Mann stapft durch die Wüste, hinter sich zieht er einen Sarg her. Als er ein paar Männern über den Weg läuft, die eine Frau foltern, tötet er sie kurzerhand und reist mit der Frau in die nahe Stadt. Dort legt er sich flugs mit dem bösen Farmer an, der hilflose Mexikaner zum Spaß tötet. Danach verbündet er sich mit einer mexikanischen Banditenbande, um Gold aus einem Fort zu stehlen. Doch all dies geschieht nur zur persönlichen Bereicherung. Deshalb hintergeht er die Banditen, was diese jedoch herausbekommen. So. Und das war's.
Okay. Ja, okay. Na gut, ja. Ich finde diese Inhaltsangaben immer so schwierig, in denen tatsächlich man gar nicht so wirklich meckern kann, was so den reinen Plot angeht, aber wo überhaupt nicht bei rüberkommt, was an dem Film eigentlich so toll ist.
Die Wumme.
Die Wumme, ja, genau. Also zum Beispiel. Oder eben die Stimmung, ne? Und wie das eben alles vermittelt wird, was rein plotseitig da eben passiert. Ja, und ich glaube, das ist halt gerade hier bei Django halt viel, viel wesentlicher und eben auch viel einflussreicher.
Ja.
Ich finde es gar nicht zynisch, aber ich finde es eben so ein bisschen depressiv alles in allem und so runterziehend möchte ich es vielleicht nennen.
Ja, runterziehen passt schon. Tatsächlich. Das gilt aber auch für beide Filme mehr oder weniger bei den Worten.
Ja, total. Ja, genau. Also sagen wir mal, die lassen die finden kein gutes Wörtchen für irgendeine Western-Legende oder ein Mythos des Wilden Westens an sich, und es ist kein einziger sympathischer Charakter in beiden Filmen zu finden.
Nee, nicht wirklich. Ich mag ja Django sehr tatsächlich. Ich habe ihn auch relativ häufig gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, zwei oder ich glaube sogar dreimal im Regal stehen mittlerweile. Mhm. Die deutsche Studio Canal Blu-ray und dann auch in dieser 4K-Version, die jetzt von Arrow rausgekommen ist in den USA vor ein, zwei Jahren. Auch sehr, sehr schön, muss ich tatsächlich sagen. Sie sieht wunderschön aus. Es klingt wunderbar. Ich gucke ihn aber tatsächlich immer noch am liebsten auf Deutsch, weil da spricht eben Gerd Günther Hoffmann. Franco Nero, die Synchronstimme von William Shatner und Sean Connery.
Ja,
und,
ja, ja.
Er klingt dann eben nach Bond. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz cool.
Auf jeden Fall.
Ja. Und er ist 90 Minuten lang, das heißt, man kann ihn auch einfach mal so weggucken, das tut überhaupt nicht weh, und ich finde, diese 90 Minuten, die sind voll, verdammt nochmal, was da alles passiert in diesem Film.
Ja.
Meine Güte.
Ja, es geht hin und her und vor und zurück. Ja. Es ist ganz, ganz faszinierend. Ich hatte ein oder zwei Mal so ein bisschen, weil wir ja nur auch schon Leone erwähnt haben, ich habe ein oder zwei Mal an den ersten Dollarfilm denken müssen, weil eben ja auch über weite Strecken nicht so richtig klar wird, auf welcher Seite Django eigentlich jetzt gerade steht. Warum macht er das eigentlich alles und wie spielt er wen gegeneinander aus? Was ist denn eigentlich sein Plan? Nur, dass er halt bei Weitem nicht so kaltblütig wirkt wie Clint Eastwood oder berechnend, sondern ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, er stolpert da selber so ein bisschen drin rum und umher und hat vielleicht einen etwas klareren moralischen Kompass, irgendwie auf eine Weise, was ihn aber auch nicht liebenswerter macht. Und so, also es ist, aber trotzdem, das Wechseln der Perspektive ist mir ganz, ganz stark aufgefallen. Was, glaube ich, aber auch einen gewissen Reiz ausmacht des Films, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mag das eben, wenn so eine Sachen eben einfach nicht so klar schwarz-weiß sind, sondern eben, wie soll ich sagen, ein gerüttelt Maß an Graustufen mitbringen.
Ja, tatsächlich. Ich war tatsächlich jetzt ganz dankbar für die Inhaltsangabe, weil ich tue mich immer unglaublich schwer damit zu rekapitulieren, was in Django so passiert, weil vieles eben auch sehr, sehr stark verkürzt erzählt wird, und es gibt eben auch diverse einfach Twists and Turns, also überraschende Handlungswendungen, mehr oder weniger, also wo sich dann einfach, finde ich, wo einfach Figuren Dinge tun, die ich nicht von ihnen erwartet habe. Gerade Django selber ist ja auch sehr undurchsichtig. Man weiß auch nicht so richtig, ist er jetzt irgendwie einigermaßen rechtschaffen oder denkt er nur an sich selbst? Befreit zwar hier die arme Maria zu Beginn, ist dann aber in der Folge nicht gerade freundlich zu ihr, nur dann, um auf der letzten Metern zu erkennen zu geben, ja, eigentlich bin ich doch hier der Gute.
Ja.
Und auch sein Verhältnis hier mit Hugo, General Hugo, ist, ich weiß, ich habe bis heute nicht so richtig herausgefunden, was die beiden eint. Also er hat ihm wohl mal das Leben gerettet, die beiden verbindet eine innige Freundschaft, wenn man Hugo glauben mag, aber ich glaube, von Django's Seite ist die Freundschaft nicht ganz so groß. Also das ist natürlich doch eher selber der Nächste und nicht so sehr dem Hugo.
Ja, aber ich find Hugo eben auch sehr, sehr undurchschaubar, was das angeht, weil er eben so jovial ist und vor sich permanent vor sich hin gackert und große Reden schwingt für seine Leute und all das. Und ich finde tatsächlich die Wahl, Töte Django als zweiten Film dazu zu nehmen, nicht schlecht, weil ich habe so das Gefühl, dass da eben etliche Figurenzeichnungen sich ein bisschen überschneiden, sodass ich im Kopf auch ein bisschen Probleme habe, die auseinanderzuhalten. aber ich versuche es zumindest.
Das wird mir genauso gehen. Die beiden Filme kamen auch fast gleichzeitig raus. Das liest sich jetzt irgendwie so schön eindeutig. Ne? Der eine von 66, der eine von 67. Aber Django kam Dezember 66 raus, dann tötet Django Januar 67, also ein paar Wochen später. Ich glaube, nicht mal 4 Wochen später.
Ja. Ich glaube, dass, sagen wir mal hier, Jackson eine widerliche Arschgeige ist. Darauf kann man sich sehr schnell einigen.
Ja.
Die anderen haben halt zumindest so etwas wie eine Ambivalenz. Und nochmal, ich bin dankbar dafür, weil es macht die Sache viel, 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 viel spannender und viel, viel interessanter. Mhm. Ich finde es tatsächlich sogar ein bisschen schade, dass General Hugo so sang- und klanglos eben aus der Geschichte verschwindet dann.
Ja, tatsächlich. Ne? Also der ist wirklich sehr, sehr effizient, pragmatisch, weil man so ein bisschen kurz vielleicht auch erzählt. Ne? Figuren haben bestimmte Funktionen zu erfüllen für das Drama und gehen dann eben auch raus, wenn sie keinen Mehrwert mehr haben. Ich habe das auch hier und da bedauert bei Hugo, ich gebe dir absolut recht, war so ein Fall. Aber auch dieser gewissenlose Pfarrer, Bruder Jonathan, also Gino Pernice spielt den, auch ein Gesicht für die Ewigkeit, ehrlich gesagt. Und er läuft so im Hintergrund rum und es kommt da eben so raus, der hat irgendwie die Stadtbewohner an Mr. Jackson verraten und macht mit dem gemeinsame Sache und da ist er schon wieder tot. Und ich hatte, mir hätte es ganz gut gefallen, wenn er noch so im Hintergrund ein bisschen rumintrigiert hätte. Und,
so ein Grima-Schlangenzunge-Typ irgendwie. Also, das finde ich eben auch ganz cool. Immerhin hat er einen der bemerkenswertesten Abgänge. Sagen wir mal, persönlicher Natur. Ich meine, klar, da fallen dann 40 Leute um, weil Django eben seine Gatling da rausholt. Aber sagen wir mal, an das Upper Ohr, an das erinnert man sich dann doch.
Ja. Der Film ist voller ikonografischer Bilder, auch diese roten Masken, die sie da tragen. Ja. Und natürlich, die Gatling-Gun, die du beschreibst. Der Sarg, den Django hinter sich herzieht, der dann da im, was ist das, Treib... Ist nicht Treibsand, ist einfach so eine Sickergrube.
Ja, ne? Und wie Sumpf, Schlamm, aber Treibsand.
Wollte ich den Satz beenden.
Entschuldige.
Nein, ich wollte den Satz so bitte Verb versinkt beenden, weil das habe ich einfach gespart. So,
ach so. Jetzt. Und ich habe dir einfach drüber gequatscht. Ja, ich weiß, ich bin heute nicht gut drauf.
Das war mein Fehler.
Aber Ich finde auch diese wackelige Brücke, an der das alles passiert, eben auch sehr, sehr, sehr großartig, weil die sieht halt nun wirklich nicht aus, als würde man da rüberlaufen wollen oder müssen. Aber spätestens, wenn dann eben man sieht, was passiert, wenn man versucht, um die Brücke rumzugehen, wird ihre Bedeutung denn doch klarer, ja.
Ich mag es, wie der Film das auch alles vorbereitet. Im Grunde, dass er im Grunde am Ende mehr oder weniger zu dem Ort, bevor es dann zu dem großen Finale da auf dem Friedhof kommt, zu dem dann gleich mehr, zu dem Ort zurückkehren, an dem der Film beginnt. Also nicht ganz zu Beginn, da zieht ja erstmal Django seinen Sarg durch die Landschaft, auch durch den Regen.
Unglaublich cool Musik. Aussieht, ja.
Ja, super cool. Und befreit halt eben Maria. Und da haben wir eben auch schon diese Sandgrube, in der eben einer der Schurken dann reinfällt und versinkt. Das ist so ein bisschen dieses Jackie Chan-Filme-Phänomen auch. Dass ich gucke mir das an und denke, da ist ein echter Schauspieler, der da versinkt. Und denke, das ist so. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt das irgendwie mit dem Papa sein. Oder ich weiß nicht, wann das gekommen ist, aber mittlerweile gucke ich auch solche Szenen und denke mir, ich hoffe, die haben den wieder da rausbekommen.
Und dann auch noch gut bezahlt, ja.
Ja, das ist ja, man liest das ja immer so. Die haben alle ihre Stunts selber gemacht. Es gab ja sowas wie irgendwie Stuntmen, nicht wirklich im europäischen Kino vielerorts, zumindest bei relativ klein budgetierten Produktionen. Also musste eben Facundero selber vom Pferd fallen und sowas. Und das liest man dann, denkt sich, das ist aber auch nicht so wirklich cool.
Nee, ne? Also weder für Reiter noch für Pferd. Das hab ich auch ein paar Mal gedacht. Die armen Pferde. Ich hoffe, dass sie da wenigstens irgendwelche Leute hatten, die das so gemacht haben, dass es den Tieren nicht wehgetan hat, weil es sah schon ganz schön brutal aus. Wiederum in beiden Filmen.
Ja.
Aber weil du gerade die tolle Musik erwähnt hast, ich finde auch sowieso, ich habe noch nie von Luis Enriquez Bacalov gehört, aber der Soundtrack ist toll und das Titellied ist hervorragend. Stimmt super auf diesen Film ein. Das Einzige, was mich immer stört, wenn ich dieses Lied höre, ist, dass der Frauenchor im Hintergrund ganz eindeutig Django sagt und dann der englischsprachige Sänger Django das sagt. Das klingt für mich immer, als würde er sie verbessern wollen.
Ja.
Ja, die Frauen singen Django und er sagt Django.
Ich glaube, Bakanov ist, glaube ich, einfach klassischer Opernkomponist, der nur quasi also als Zubrot ein bisschen auch Filmmusik gemacht hat. Also das hier war seine erste oder zweite Filmmusik überhaupt. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, weil es so lange her ist, ob wir mal über Milano Kaliber 9 gesprochen haben.
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, dann war es irgendein anderer Fernando Di Leo-Film. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Also er hat auch später hier mit Fellini Stadt der Frauen gemacht und so. Also er hat einige bekannte Sachen auf dem Zettel, aber ich glaube, das hier ist so die Melodie, für die er bekannt ist.
Ja.
Das würde ich auch sagen. Die ist toll.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, der ganze Score ist wirklich toll. Umso bedauerlicher, das habe ich dir im Vorfeld gesagt. Ich glaube, wir wissen beide nicht warum. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Finde ich es umso bedauerlicher, dass dann einmal so mitten im Film aussetzt, nachdem sie auf dieses Fort da, das Fort Kaliber überfallen haben, also er und Hugo, und dann ihre Verfolger da die Verfolgungsjagd abbrechen mit so: Hier endet unser Hoheitsgebiet, wir können ihnen nicht weiter folgen. Und dann blendet der Film eben ab und der Score verstummt und dann setzt er eben wieder an der gleichen, also ich glaube, spielt wieder von vorne an, setzt er wieder an und blendet auf. Und das ist so das einzige Mal, dass dieses Stilmittel der Ab- und Aufblende in diesem Film eingesetzt wird. Und ich fand's komisch, das ist eben so ein Bruch. Es ist so ein, erinnerst du dich an die Szene mit, es gibt diese Soprano-Folge, die immer wieder diskutiert wird, in der Carmella aus dem Bild schreitet, Carmella Soprano, und dann die Szene immer langsamer wird und dann am Freeze-Frame endet.
Nee, kann ich mich nicht erinnern.
Und,
aber wir haben schon drüber geredet, ja.
Wir haben garantiert darüber geredet. Und ich habe letztens eben einen Artikel gelesen von Alan Sepinwall, der auch über die Sopranos ein Buch geschrieben hat. Und der eben versucht hat, irgendwie über den Editor und über Regisseur rauszufinden, warum das irgendwie der einzige Freeze-Frame-Moment ist in der ganzen Serie. Wie jemand auf die Idee kam zu sagen, so jetzt in Staffel 6 führen wir ein komplett neues Stil-Element ein.
Ja.
Und hier geht es mir das auch so ein bisschen, dass ich denke, hups. Aber gut.
Nun ja.
So. Es sei mal hiermit erwähnt. So. Ich schweife ab.
Ja. Nein, ich finde das aber völlig in Ordnung, weil ansonsten ist der Film ja wirklich komplett atemlos. Es geht halt wirklich zack, zack, immer hin und her. Ja. Und selbst wenn eben natürlich, sagen wir mal, so eine Szene halt zum Stillstand kommt, weil eben, weiß ich nicht, die Bardamen da um Nathaniele einfach rumlümmeln und Django halt da irgendwie sitzt und auch nur guckt, ist aber eine Spannung im Raum. Aus gutem Grund, weil vermutlich gleich als nächstes eben Jackson und seine Männer da reinkommen. Aber es ist halt, selbst wenn ruhige Momente kommen, bleibt der Film getrieben. Und das finde ich eben auch ganz spannend. In der Welt von Django kommt man eben einfach nicht zur Ruhe, es sei denn, man ist tot.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch eine besondere Qualität. Selbst die Momente der voller Leichtigkeit, wo eben dann irgendwie Hugo eintrifft und die Baddies sind erstmal beseitigt und dann heißt es, ja, lass uns feiern. Und ist das irgendwie, also hat man immer die Sorge, dass gleich der nächste Gewaltakt ausbrechen könnte. Und ich meine, so kommt es dann eben auch. Und meistens kommt es immer noch so ein bisschen schlimmer, als man denkt. Also der wird dann irgendwie der eine Angreifer, den dann Django vermöbelt und der dann endet auf auf die Spitzhacke da fällt. Ich meine, genau, der wird eben auch nicht einfach nur vermöbelt, der fällt dann eben auf die Spitzhacke. Und da verstehe ich dann auch sogar einige zeitgenössische KritikerInnen, die dann sagten so, ja, das ist aber unnötig. Ich meine, man hätte noch einfach erschießen können. Stattdessen wird eben 3 Minuten totgeprügelt, bis er dann tot ist. Ja. Und alle stehen nur drumherum, wollte ich sagen. Das fand ich auch mal so ein bisschen komisch. Also Hugo hat wirklich keine tollen Gefolgsleute. Also er wird, man sollte meinen, er hat einfach eine bessere Security am Laufen, aber nee.
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, Hugo ist auch so ein Typ, der sich komplett in die eigene Tasche lügt.
Ja.
Also er nennt sich General Hugo, aber hat eben eigentlich nur irgendwelche Pferdediebe da in seiner Truppe.
Ja, richtig.
Und traut sich nicht zurück nach Mexiko, weil da eben die Armee ist und gegen die kann er halt nicht bestehen. Und naja, so einen richtigen Plan hat er auch nicht. Aber er ist eben wieder sehr jovial und versucht irgendwie alles mit großen Gesten halt irgendwie, so quasi unter den Teppich zu kehren.
Ja.
Und es ist, ich meine, ich habe auch so das Gefühl, weil du auch vorhin meintest, dass Django Maria nicht besonders gut behandelt. Ich meine, das ist de facto richtig. Aber ich habe eben ganz, ganz häufig so das Gefühl, dass das auch nur eine Art Trick ist.
Ja, das glaube ich auch.
Damit eben Hugo ihm nicht auf die Schliche kommt.
Ja.
Also nicht, dass er tief im Herzen sie doch retten will, wenn er dann endlich sein Gold hat. Aber sagen wir mal, zumindest nimmt er sie nicht mit nach oben, sondern eben die andere junge Dame, die sich dann auszieht.
Anita heißt sie, glaube ich.
Ja, ich glaube auch sowas, ja. Und ja, im Prinzip auch, um eben nicht Hugo irgendwie spitzfindig werden zu lassen, ja, oder eben auch Maria in Gefahr zu bringen, unnötigerweise, plus eben seinen Plan, ans Gold zu kommen, ja, und sowas.
Ja, ja. Was darauf folgt, ist übrigens eine tolle Sequenz. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist wie Riffifi oder irgendwie andere so legendäre Heist-Sequenzen, die irgendwie komplett wortlos stattfinden. Aber es wird kaum gesprochen in der Zeit.
Ja.
Und es ist, also geht fast irgendwie mehrere Minuten dialoglos. Also wie fast in Echtzeit wird gezeigt, wie er dieses Gold da daraus schafft, was ich glaube, in weniger talentierten Händen als den von Sergio Corbucci auch so ein bisschen, glaube ich, die Geduld von manchen Menschen überstrapazieren könnte. Aber hier ist es unglaublich spannend, auch dass der Score dann über weite Strecken aussetzt und dann wirklich habt diese Stille. Und was ich echt schätze an dem Film, das ist vielleicht eine Lappalie, mögen manche Menschen denken, aber ich finde, es war gut auch zu sehen, dass gezeigt wird, wie schwer Gold einfach ist.
Ja.
Das, ja. Also mir fällt immer so an Filmen, das reiße ich immer kurzzeitig raus, wenn ich sehe, da schleppen Leute 50 Goldbarren durch die Gegend, am besten unter einem Arm, oder haben mit einem Aktenkoffer angeblich 5 Millionen Dollar.
Ja, ja.
Und denke mir, nee.
Genau, so läuft man dann damit nicht rum. Dachte ich auch, ja.
Der Plan von Hugo ist aber nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also das Gold quasi dann auszukippen und zu sagen, so, jetzt kann es keiner klauen, wirklich, ne? Weil jetzt liegt da alles rum. Ist ja Arbeit, ne, das einzusammeln.
Ja, ja, die muss man, und auch Zeit natürlich, ne?
Ja.
Aber da ist dann eben Django doch noch ein kleines bisschen cleverer, weil er hat ja immer noch seinen Sarg dabei. Sowieso. Es ist, also ich finde, also nochmal gesagt, wenn ich Django und den Blondie, also den Namenlosen miteinander vergleiche, habe ich so das Gefühl, Clint Eastwood ist alles in allem gerissener, pfiffiger, ja, und plant im Voraus und weiß halt seine Leute viel besser einzuschätzen und so. Aber Django ist nicht doof.
Ja.
Und er hat eben durchaus echt ein paar coole Einfälle und er ist eben auch, sagen wir mal, ich finde ihn auch so erfrischend nachvollziehbar, dass man eben das durchaus verstehen kann, dass er eben zum Beispiel, wenn er da ganz am Anfang eben mit seinem Sarg über den Hügel kommt und dann unten sieht, wie die Mexikaner eben Maria auspeitschen wollen, eben nicht eingreift, um sich selber keinen Scherereien auszusetzen und vielleicht ist alles nicht so schlimm und so, aber wenn dann eben die ja nur sehr unschwer als Ku Klux Klan-Mitglieder erkennbaren Rothauben da von Jackson eben die Mexikaner alle erschießen, ist der Moment gekommen, wo er weiß, okay, jetzt hört's auf, lustig zu sein, und tatsächlich eingreift. Das heißt also, diesen Selbsterhaltungstrieb doch eben noch so lange quasi aufrechthält, bis seine Moral in den Weg kommt. Und ich glaube, viele seiner Entscheidungen, auch im Verlauf des Films, gehen halt sehr in diese Richtung. Er sagt ja, ich versuche, die Leute gegeneinander auszuspielen oder eben auch so ein bisschen sie rauszukitzeln, also dass er eben Jackson ziehen lässt, weil er weiß, dass er wiederkommt, aber er hat das Ass im Ärmel in Form seiner riesen Maschinenwumme, aber später eben dann auch gerne mal halt eher klein beigibt, weil er eben nicht die Oberhand hat und so. Und also es ist, nochmal, er ist nicht doof.
Ja. Das hast du, glaube ich, nachvollziehbar gemacht. Also, dass er eben nachvollziehbar ist als Figur, dass er eben jemand ist, der nicht per se Gewalt ablehnt, aber wenn sie eben gerechtfertigt ist, diese auch nicht davor zurückscheut, diese auszuüben. Und er ist eben trotzdem. Also ich möchte mal vielleicht ein bisschen anders rangehen. Ich glaube, es wäre leicht gewesen, und es gibt es ja auch im italienischen Western, aber auch anderswo zuhauf, ihn zu so einem Gimmick-Helden-Protagonisten zu machen. Der hat eben diesen Sarg mit der Gatling-Gun drin und das definiert eben seine Figur. Und in anderen Italo-Western sind es halt die Sprücheklopfer oder irgendwie der harte linke Haken oder irgendwie etwas, das so eine Figur auszeichnet. Aber eben auch reduziert auf diese eine Eigenschaft. Und Franco Nero, aber eben auch das Drehbuch, die bringen da doch noch mehr Pathos rein und Nachvollziehbarkeit eben, so eine auch Nähe. Ich möchte nicht sagen, dass ich Django mag, aber ich fiebere schon mit ihm mit. Und das ist etwas, was ich, so gerne ich Western gucke, Italo-Western vor allem, wenn ich auch, muss ich sagen, viel zu wenig Ahnung davon habe, ist etwas, was mich oft stört, ist, dass mich eben auch die Helden relativ kalt lassen. Dass ich eben denke, ja, klar, da steht eben fett auf deiner Brust gepinselt, du bist der Protagonist, mit dir haben wir mitzufiebern, aber auch nur, weil alle anderen noch schlimmer sind als du.
Ja, das
ist wohl wahr, ja. Ist nicht viel an dir dran, aber so Franco Nero, so wie er Django spielt, ist ab wirklich, und wie er geschrieben ist, ist ab wirklich auch jemand, mit dem man gerne mitfiebert.
Absolut, ich meine, er ist eben auch ein gebrochener Mann, ganz abgesehen davon, dass halt seine Origin-Story da mit seiner erschossenen Frau, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt, also erstens wird sie nicht übertrieben ausgeführt und sie ist jetzt auch nicht, also sagen wir so, ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches im Umfeld des eigenen Genres. Aber er vermittelt trotzdem, dass es eben etwas ist, das ihn definiert. Und dass er aber auch so ein Stehaufmännchen ist. Weil auch Clint Eastwood wird gerne mal verprügelt und so. Aber er ist halt, er sieht eben manchmal auch echt, echt mies aus dabei. Ja, und spätestens, wenn ihm die Hände zermatscht werden, das ist auch wieder so ein drolliger Effekt, ne? Aber die Idee dahinter ist sehr unangenehm, und einfach nur zu sehen, wie sie versucht haben, es umzusetzen, hat mir gereicht, um mir vorzustellen, wie schmerzhaft das sein muss, wie schlimm das eben auch sein muss für ihn als Revolverheld, mit einer Mission oder zumindest einem Plan, und dass er dann aber trotzdem schafft, unter auch wiederum fast physisch nachvollziehbaren Beschwerden, da eben seine Pistole so hinzulegen, dass er eben trotzdem die Oberbaddies dann noch erledigen kann. Das ist schon ziemlich großartig, weil er dabei eben nicht heldenhaft wirkt oder eben auch nicht so. Es sieht einfach nicht aus, als wäre es leicht für ihn.
Nee, überhaupt nicht. Und wie gesagt, da punktet eben einfach Corbucci mit seiner Inszenierung, der Schnitt ist fabelhaft. Franco Nero ist natürlich fabelhaft, das Drehbuch auch in seiner Reduziertheit. So. Also, weil da ist eben ganz vieles an dem Film, was man streng genommen, du hast ja gerade auch diesen Effekt mit den zermatschten Händen angesprochen, streng genommen natürlich sich vielleicht angucken, ich wollte gerade sagen müsste, aber könnte, und sagen könnte, ja gut, da war eben vielleicht die Maske dann doch noch nicht so weit, und die Gatling Gun ist eben, wenn die schießt, dann sieht man eben auch quasi die Feuerwerkskracher da irgendwie vorne drin explodieren und sieht, dass da eben keine wirklichen Geschosse abgefeuert werden. Naja. Also gerade wenn man sich eine HD-Fassung anguckt von einem Film, kann man sich doch hier unterdecken, naja, die musste eben relativ kleine Brötchen backen, auch budgetär. Aber trotzdem, ich stelle die Wahrhaftigkeit von dem Ganzen nie in Frage, und ich fiebe eben trotzdem mit, und du hast ja recht, es wirkt unglaublich schmerzhaft. Also ich bin so investiert am Ende da, dass ich komplett darüber hinwegsehen kann oder, sagen wir mal so, mich nicht mehr darauf konzentriere, dass eigentlich der Effekt mit diesen blutig zermatschten Händen, also da hat man einfach Nero ein paar
Gummihandschuhe oder sowas
genommen. Und ein paar Lappen, rote Farbe eingetunkte Lappen um die Hände gewickelt, dass das nicht so wahnsinnig überzeugend ist. Aber es macht überhaupt nichts. Und Django ist immer noch wahnsinnig treffsicher, muss man sagen, bei diesem Standoff mit der Crew von Mr. Jackson. Also wie er die wegfegt, ist fast übernatürlich. Ja. Ich wollte nur mal sagen, ich fand das gut, was du mit Hugo sagtest vorhin, weil ich suche immer wieder nach neuen Gedanken, wenn man einen Film zum fünften, sechsten Mal guckt, denkt man sich, ja, irgendwie, ich glaube, alles, was ich mich jemals fragte bei dem Film, habe ich mir mittlerweile selber beantwortet oder will ich mir gar nicht beantworten, aber ich fand das gut, was du sagtest mit Hugo und seiner Superkraft als jemand, der einfach sehr, sehr gut reden kann. Fand ich sehr gut beobachtet, weil du hast natürlich absolut recht, er hat echt nicht viel zu bieten und seine Crew ist auch nicht besonders, weiß ich nicht.
Beeindruckend?
Nicht beeindruckend, nicht besonders hart, auch nicht besonders loyal, muss man sagen. Aha. Aber diese ganze Rhetorik, die er pflegt, also dass er eben Django nicht begrüßt mit, ah, Django, du bist es, sondern, ah, hier ist mein guter Freund Django, wir sind beste Freunde aller Zeiten und so. Ja. Wer Django etwas tut, tut mir etwas an. Django steht für mich gerade. Und weißt du, wenn ich Django wäre, keine Ahnung, was Franco Nero, was er denkt da als seine Figur in dem Moment, würde ich auch sagen, so, okay, scheiße, jetzt hast du mich ja ganz schön in die Pflicht genommen. Und ich muss sagen, das ist schon ein besonderes Talent von Hugo, dass er einfach mit Reden viel gut machen kann, was so gar nicht da ist. schon sehr cool. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich meine, außer Franco Nero sind jetzt, und wer Gesichtsbekannter, hast du ja schon durchaus gesagt, sind jetzt nicht so wahnsinnig viele wirklich große Leute da, vor der Kamera zumindest, aber sie sind halt alle bis in die kleinsten Rollen auch hervorragend besetzt.
Yes.
Ja, also Nathaniele zum Beispiel fand ich auch ganz hervorragend, der eben so herrlich unterwürfig ist, aber irgendwie gleichzeitig auch irgendwie loyal seinen Huren gegenüber auf irgendeine ganz komische Art und Weise und da so reingezogen wird und letztendlich ja auch ins Gras beißen muss dafür, dass er eben eine Entscheidung trifft gegen Jackson, von dem er bis dato eigentlich ganz gut gelebt hat und so, also schöne Figur, ein paar tolle Szenen hat, ja.
Ja, finde ich auch. Überhaupt, also durch die Bank, ich kann wenig an Django kritisieren, außer dass er nach meinem dafür halt noch vielleicht 10 Minuten länger hätte dauern können. Aber so ist er eben, es hat eben auch was für sich zu sagen, so 90 Minuten, zack und raus. Also hatte Spaß.
Er ist halt weniger episch, alles in allem. Ja. Ich meine, er hat natürlich ikonografische Szenen und Bilder, das kann Corbucci sehr gut. Ich meine, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, als wir über, also nicht nur natürlich hier Grande Silencio, sondern auch hier Vamos a Matar, Compañeros gesprochen haben, auch mit Franco Nero und Thomas Milian. Und das absoluter Meister in der Inszenierung ist und all das, aber ich glaube, die Geschichte selber ist sehr klein und die Figuren leben eben davon, wie sie eben in Szene gesetzt werden und natürlich, wie sie verkörpert werden. Und ich glaube auch, was sie zu bedeuten haben in dieser sehr düsteren Welt, in diesem von kaputten Fassaden, Schlamm und Schweiß und widerlichen Figuren geprägten Gegend,
ja.
die man sich halt nur sehr ungern verirren möchte und wie sie halt alle damit umgehen. Und damit ist er eben nicht nur unterhaltsam oder eben getrieben und so, dass man diese 90 Minuten, wie du gerade schon ganz richtig sagtest, sehr gut weggucken kann und aber eben ständig was passiert und alles, sondern es ist, ich habe so das Gefühl, dass da eine Menge Sozialkritik hinter ist und eben ganz viel wichtige eben Aussagen auch über den Western-Mythos an sich, ohne aber gleichzeitig eben so einen riesen Fass aufmachen zu müssen, wie 3 Stunden spielen wir das Lied vom Tod. Was, also nichts gegen Leone und sein Werk, und wir haben viele Male nichts als lobende Worte gefunden, aber ich finde es schon spannend, dass das eben so gelingt auf eine sagen wir mal, wenig emotionalisierende Art und wird gleichzeitig eben auch auf so einer zurückgenommenen, auch zeitlich zurückgenommenen Art und Weise. Ne? Das ist schon, also ich finde das, also mir hat Django jetzt hier ganz, ganz hervorragend gefallen. Echt faszinierender Film, echt spannend.
Das freut mich sehr. Ich würde ihm ordentlich viel hinzufügen wollen, weil ich glaube, Django kann man auch kaputt reden. Weil im Grunde ist er ein relativ einfaches Stück Kino, was so seine Figurenzeichnung, Dramaturgie betrifft. Das ist jetzt irgendwie, der reißt jetzt so in Sachen Komplexität, inhaltliche keine Bäume aus. Das ist einfach wahnsinnig guter, finde ich, Actioner auf den Punkt und der auch noch das Glück dazu hat, einfach eine perfekt gecastete Hauptrolle zu haben, tolle NebendarstellerInnen natürlich auch und diesen Score einfach, den man nicht mehr vergisst, vor allem das Titellied und auch einfach 3, 4, glaube ich, richtig brillante Ideen, die ihn über Massenware hinausheben. Ja. Aber er ist eben jetzt auch kein Film, über den ich Dinge sagen könnte, wie ich sie über Spielberg das Lied vom Tod oder zwei glorreiche Halunken sagen könnte. Im Sinne von, okay, daran erkennt man das echte Meisterwerk. Wobei Django ist auf seine Art und Weise ein Meisterwerk.
Ich denke auch,
ja. Er ist ja auch sehr viel kleiner. Also ich wollte nur eine Sache erwähnen, oder dich fragen, ist dir aufgefallen, dass man den Atem der Schauspieler in vielen Szenen sieht, dass es wirklich kalt gewesen sein muss am Set? Also ich finde, der HD-Fassung fällt das auf. Selbst wenn die drin sitzen in einem Bordell, sieht man den Atem der Schauspieler.
Drinnen habe ich es nicht gesehen. Draußen auf der Straße schon. Ne, da wabert ja sowieso alles Mögliche mal durch die Gegend.
Ja.
Und so, also das ja, aber wir hatten ich habe auch eine recht gut aufgelöste Fassung gesehen, aber ich glaube, also ja, Ultra 4K Dingenskirchen hast du nicht gesehen, Megapixel, keine Ahnung. Nein, das nicht.
Okay. Das muss das auch gewesen sein. Ich habe mir noch hier ein kleines Interview angeguckt, Franco Nero, noch anekdotisch, dann bin ich aber eigentlich auch wirklich die Klappe, was ich ganz amüsant fand, hat nichts mit dem Film zu tun, aber er meinte eben, er hat seinen Start in der italienischen Filmindustrie auch maßgeblich Dino De Laurentiis zu verdanken und Franco Nero erzählt da über die Frage nach der Wahl eines Künstlernamens, weil er hatte wohl einen endlos langen Namen.
Francesco Spadanero.
Ja, den Namen konnte er eben nicht verwenden und da hat ihm De Laurentiis empfohlen, doch als Künstlernamen Castello Romano zu wählen, weil das die Adresse war der Filmstudios von De Laurentiis. Und De Laurentiis konnte das sich so gut merken und Franco Nero erzählt, dass er fast Depressionen darüber bekommen hat, dass er jetzt irgendwie den Rest seiner Karriere möglicherweise mit Castello Romano leben müsste. Und sich dann zwei Filme später für Franco Nero entschieden.
Das ist tatsächlich, glaube ich, die bessere Wahl gewesen.
Finde ich auch gut.
Ja.
So, Künstlernamen. Brauchst du nicht?
Nee.
Warum auch, ne? Daniel Gramsch presents Alida Fox.
Genau, ich stamme ja als Comiczeichner durchaus aus einer Zeit, wo die Leute sich eben permanent irgendwelche Künstlernamen gegeben haben. Möbius und sowas, ja. Fand ich immer seltsam und eigenartig. Ich wollte immer gerne mit meinem eigenen Namen bekannt sein. Hm. Und deswegen steht der auch ganz groß drauf auf meinen Comics, nämlich die Abenteuer von Alina Fox, der Meisterdiebin, die man auch auf ihrer gleichnamigen Webseite finden kann, wo es auch einen Shop gibt, in dem man, das wäre vielleicht schöner gesagt, auch Dinge bestellen kann. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ich schicke übrigens sogar in die Schweiz, wie ich gerade neulich rausgefunden habe. Lieben Gruß an den Olli an der Stelle. Oh, und im Übrigen auch einen lieben Gruß an den Jens, der letztens leider nicht zum Pfälzer Comic Salon kommen konnte, aber für den ich trotzdem ein Buch dort signiert habe. Dieses Buch kann man nämlich auch in dem Shop kaufen. Finde ich auch ganz, ganz hervorragend. Damit unterstützt man mich ganz toll und ich schicke die Sachen sehr gerne sonst wohin.
Ja. Sollte man nicht unerwähnt lassen, dass man eben auch Sachen bei dir kaufen kann. Es ist ganz schön teuer, Sachen in die Schweiz zu verschicken mittlerweile. Also das war immer schon teuer, aber jetzt ist es richtig teuer.
Ja, auch das ist richtig. Deswegen biete ich es auch direkt auf der Webseite nicht an, aber man kann mir natürlich gerne meine E-Mail schicken, das ist auch noch.
Ja, selbiges kann man zum Beispiel auch tun, wenn man noch ein paar Restexemplare von Collabo bestellen will, die es über meine Webseite gibt, oder einfach den PayPal-Button drücken, wenn man in Deutschland oder in Europa lebt. Also nicht in der Schweiz. So. Ja, ansonsten wird es ein bisschen teurer, oder schickt mir doch bitte vorher eine Mail. mail@berlinskino.com. Ansonsten unterstützt uns gerne mit diesem Podcast, bei diesem Podcast-Format unter patreon.com/berlinskino. Dafür gibt's Goodies noch und nöcher. Haben wir schon öfter, sehr oft erwähnt und ich weiß nicht, wie oft ich es noch erwähnen soll. Ich glaube, wer dabei ist, weiß, dass es sich lohnt und wer noch nicht dabei ist, der freut sich vielleicht über Zugriff auf unseren Discord-Server, jede Berlinskino-Folge eine Woche vorab, Zugriff auf unser ganzes Archiv und jeden Monat mindestens eine Bonusfolge, manchmal sogar zwei. Also ich finde, das ist ganz cool.
Ich finde eigentlich auch.
Ja. Oh. Und das, wie gesagt, ab 2 Euro bis maximal 4 Euro. Und das ist irgendwie der Preis von einer Brausestange.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja weniger als ein Starbucks-Kaffee.
Starbucks. Oh. Ich war da letztens wieder mal nach Jahren, aber nur weil es nichts anderes gab. Das ist kein Kaffee.
Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber vielleicht deswegen, weil es kein Kaffee ist. Also wir sagen... Okay. Ja, ich bin so ein klassischer Filterkaffeetrinker. Also
ich bin so eine richtige Kaffeesnob leider.
Nee, ich brauch das wirklich ganz, ganz klassisch wie in der Kantine. Hm. Und wenn es dann eben mal was anderes sein soll, dann bin ich eigentlich ganz happy, wenn es vor allem aufgeschäumte Milch ist. Also von daher.
Ich nehme die aufgeschäumte Milch, aber ich mag gerne guten Kaffee dazu. Aber, ja, okay, das ist so. Ich frage mich immer, die haben diese sehr, sehr teuren Siebträgermaschinen da stehen. Ich frage mich immer, wie die so schlechten oder mittelmäßigen Kaffee aus diesen teuren Maschinen rauskriegen.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe damals wahnsinnig gerne ihren New York Cheesecake gegessen. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Zumindest nicht in der Form, wie ich ihn damals gerne gegessen habe.
Sag, man merkt schon, wir arbeiten auf ein Sponsorship von Starbucks hin. Meldet euch gerne.
Also zumindest einer von uns beiden.
Ja, ich sage, wir machen keine Werbung, aber ganz ehrlich, ab einem 5-stelligen Betrag, jede Woche, werden wir vielleicht schwach.
Ja, solange es nicht wieder um irgendwelche Intimrasuren geht oder HelloFresh oder so ein Quatsch. Ja.
Dieser Kaffee. Oh. Und jetzt Töte Django aus dem Jahr 1967, der wie gesagt im Original nichts mit Django zu tun hat. Der im Original Sese Vivo Spara heißt, mit Thomas Milliard in der Hauptrolle, Regie Giulio Questi und Marie-Lou Toulot spielt mit. Die hatten wir kürzlich erst im Clan, ist eine Feine lebendig einmauert.
Ah, daher kannte ich sie.
Ja, die spielt da die weibliche Hauptrolle. Viele bekanntes Personal. Hier so ein bisschen mehr als in Django, möchte ich sagen. Ray Lovelock hier in der ganz jungen Rolle, finde ich auch interessant, ihn so zu sehen. Ich glaube, ich habe ihn nie so jung gesehen als Sohn von irgendwem, Templer, Evan Templer, der in der deutschen Version immer Even genannt wird, was ich auch
interessant fand. Ja, ja, ja.
Aber Ray Lovelock hat ja eine interessante Karriere, weil er ja später mit Thomas Millian, als der diese Mützenfilme gemacht hat, die hat er dann irgendwie so oft quasi als Sidekick von Thomas Millian hat er da gespielt. Ah. Da war er aber einfach 10 Jahre älter.
Krass.
Und konnte dann eben diese Rollen spielen und ihn jetzt so zu sehen als, weiß ich, 14-Jährigen.
Naja,
war auch mal interessant.
Ein bisschen älter dürfte er schon gewesen sein. Also auf mich wirkt er mehr so wie 18 oder so, aber naja. Aber
und Geschichtsbekannte. So, Entschuldigung.
Korrekt. Aber finde interessant, dass du Mützenfilme sagst, weil ich habe so den Eindruck, Thomas Millian kann oder konnte nicht ohne merkwürdige Kopfbedeckung, oder? in den Companeros war es die Baskenmütze. Hier in diesem Terroristenfilm, wie hieß er noch gleich? Der Tollwütige? Nee, der andere war das.
Der Berserker?
Kann sogar sein. Also auf jeden Fall, einer von diesen Filmen hatte auch so einen komischen Hut auf. Dann eben natürlich später eben als Superbulle da. Hm. Und hier hat er halt die ganze Zeit so ein komisches, geringeltes Bändchen um die Rübe. Der muss immer irgendwas auf dem Kopf haben.
So. Wenn du es so sagst, ich habe jetzt auch nicht die Zeit, das zu verifizieren. Ich glaube dir das.
Das ist so ein Eindruck, den ich habe von den Thomas Millian Filmen, die wir bisher besprochen haben. Ja. Mhm.
Mhm. Ja. Auch hier wieder viel, viel bekanntes Personal hinter den Kulissen. Franco Della Colli an der Kamera, sehr bekannter Kameramann, Todrecht Schwarz-Leder hat er gemacht, Nude per l'Assassino. Ja, also mit Leuten zusammengearbeitet wie Massimo Della Mano, Pupiavati, Lamberto Bava. Also sehr, sehr bekannter Kameramann, finde ich ganz stark. Man sieht es im Film auch an, der sieht wirklich schick aus. Ich möchte mal mutmaßen, der war sogar teurer als Django. Ich fand den Wikipedia-Eintrag hier zu lesen auch mal ganz interessant, weil er ist also in der deutschsprachigen Version relativ ausführlich zitiert. Viele Kritiker herbei, viele Kritikerstimmen.
Ja.
Und ich glaube, er wird irgendwie einführend bezeichnet als kontroverse, ein umstrittener Italo-Western.
Weil er wohl auch indiziert war, ne?
Ich finde ihn gar nicht so umstrittig, ehrlich gesagt. Also klar, er ist gewalttätig und er ist hier und da etwas ungewöhnlich. Macht Dinge, die vielleicht nicht 0815 sind in der Genre-Schublade, aber ich hätte nicht das Wort, glaube ich, umstritten gewählt, weil ich ihn da nicht so richtig irgendwie, ich kann ihm das nicht wirklich zuordnen. In welcher Hinsicht umstritten? Also qualitativ, inhaltlich? Nee,
ich glaube tatsächlich durch die Grausamkeiten oder Gewaltakte. Natürlich im Kontext von 1967. Hm. Ich meine, ich habe so ein bisschen das, also ich finde ihn nicht ganz so weird, aber ich habe, also was heißt nicht ganz so, ich finde ihn überhaupt nicht so weird, aber ich habe ein oder zweimal dann doch so ein bisschen an El Topo denken müssen. Mhm, also gerade durch die, sagen wir mal, die religiösen Konnotationen von dem bis auf mehr oder weniger den Lendenschurz entblößten Thomas Millian, der da wie gekreuzigt halt an diesem Folterinstrument hängt und so eine Sachen und sowieso hier Paco Sanz Figur, der im Deutschen, glaube ich, Ager Man, glaube ich, genannt wird.
Ja.
Und im Englischen, glaube ich, Elder Man, also Whatever Man halt, ja. Jedenfalls, der mit der Synchronstimme von Klaus Kinski und Louis de Funès und so. Jedenfalls, also, der babbelt ja auch die ganze Zeit so einen religiösen Kram und all das. Also, nochmal, und auch sowieso diese abartig verkommenen Dorfbewohner. Ich kam nicht umhin, um doch ein oder zweimal an El Topo zu denken. Der war 3 Jahre später, glaube ich, als es rausgekommen ist.
Das mag sein. 70. Da bist du, glaube ich, informierter als ich. Ja, war auf jeden Fall 70 oder 71, ja. Mhm. Keine schlechte Bezugnahme, finde ich auch. Er ist schon ein bisschen weird. Also er ist, ich glaube, ungewöhnlich, weil er eben auch erzählerisch einige Sachen macht, die wahrscheinlich nicht erwartet waren. In einer Zeit, in der man noch viel geradliniger erzählt hat, dass er eben gleich mit diesen Flashbacks dann beginnt und dann wieder irgendwie so einen Zeitsprung drin hat und auch quasi so in medias res einsteigt, im Grunde mitten in der Handlung, die der erst im späteren Verlauf des Films aufschlüsselt.
Richtig, mit Flashback, ja, genau.
Aber ich glaube tatsächlich, natürlich mit unseren heutigen Sehgewohnheiten drauf gucken und wir als zwei Menschen, die vielleicht schon ein paar Filme in ihrem Leben geguckt haben.
Oh, ein oder zwei.
Ja, ich glaube, empfinden das einfach als etwas weniger herausfordernd.
Korrekt.
Also diese Erfahrung.
Ja, das ist
was jetzt irgendwie kein Diss gegen den Film ist. Das ist einfach, ne?
Nee, klar. Ich meine, wenn
Zeit schreitet voran.
Natürlich. Ich meine, wenn man ausschließlich Roy Rogers Matinees gesehen hat und John Wayne und so, dann ist das hier natürlich schon eine andere Nummer. Aber ja, es ist, ich meine, der Film hat schon ein paar echt psychedelische Einfälle. Sowohl was eben einfach so die visuelle Markierungen der Flashbacks und sowas angeht, zumindest am Anfang, weil danach wird es dann relativ simpel und normal, so nach etwa 5 Minuten steigen wir dann praktisch in die Story ein, die dazu geführt hat, dass eben der Unbekannte, der zumindest im Titel den Namen Django hat, da aus diesem Grab rauskommt. Und das sieht halt am Anfang ein bisschen seltsam aus, aber dann sind wir halt ganz normal halt einfach 15 Minuten lang halt in der Vorgeschichte. Aber ansonsten trotzdem, die beiden Schauspieler, die so gar nicht nach Indianer aussehen, aber die Art und Weise, wie sie sich benehmen, wie sie angezogen sind, wovon sie reden und wie sie rumspringen und all das, und wenn der eine oder andere skalpiert wird, das ist schon, ich glaube, ungewöhnlich zumindest für ein Publikum, das eben einfach eine andere Art von Western bis dahin gesehen hat.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Skalpierungsszene ist auf jeden Fall einer von vielleicht zwei Momenten, in denen hier auch Grenzen überschritten werden. Nicht nur des damals Zeigbaren, sondern eben auch auf einer inhaltlichen Ebene. Also die Indianer in Gänsefüßchen sind es ja eben, die im klassischen Western skalpieren und mit Pfeil und Bogen auf andere schießen. Dass da eben nicht indigene Menschen kommen und ein Indianer in wiederum Gänsefüßchen skalpieren, das, ich glaube, war sowas 1967 zu sehen, das war einfach wahrscheinlich einfach ein Tabubruch. Nicht nur wahrscheinlich, definitiv. Also sowas zeigt man einfach nicht in einem Western, man will sich doch amüsieren, meine
Güte. Richtig. Wobei es, glaube ich, rein historisch gesehen nicht mal falsch ist.
Ja, weil mit Sicherheit nicht, aber wen interessierte das damals im Bahnhofskino?
Das ist wohl wahr, das ist richtig, ja. Aber sowieso, also ich meine, ich glaube hier bei Töte Django ist es sogar echt noch ein Zacken schärfer als bei Franco Neros Django. Hier ist wirklich keine einzige sympathische Figur drin. Also gar niemand. Nicht ein einziger Mensch, der hier auftaucht, ist in irgendeiner Form irgendetwas, was sie ethisch irgendwie von den anderen absetzt.
Ja.
Nicht mal die halt letztendlich nur Opfer sind halt alle sind irgendwie. Also der Film hat aber auch so ein riesen Interesse daran. Ich meine, du hattest ja gerade hier Ray Lovelock erwähnt. Evan/Even. Oh, Gott.
Ich habe dazu einen Gag.
Ja, hau rein.
Weil der heißt ja Temple. Manche sind Temple und manche sind Even Templer.
Danke, der war nicht schlecht.
Okay.
Doch, durchaus. Ich lasse ihn gelten. Der als einigermaßen unschuldiger junger Mann halt eingeführt wird, der auch, sagen wir mal, mit der abgrundtief bösen Stadt nicht viel am Hut hat und da weg will und nicht weiß wie und so. Und aber gleichzeitig hat er halt auch immer diese creepy Blicke, die schon fast ein bisschen Norman Batesig sind. Ja. Dann schleicht er halt hier in Floris Zimmer und zerreißt zerschneidet ihre Kleider, was auch nicht sehr freundlich ist und so. Und dann gibt es diese komische homoerotische Komponente zwischen ihm und Django, wenn er da gefesselt ist und sie sich angucken und Django eine Flasche austrinken muss, bevor er auf die Fesseln schießt und so. Und also selbst an der Figur ist halt irgendwas nicht ganz koscher. Ja, und
absolut.
Und auch hier die Frau von Elderman, von Paco Sanz, die eben so als Mad Woman in the Attic wie eingesperrt ist und letztendlich aber das Haus abfackelt. Und
also die ist in einem anderen Film. Also nicht die Schauspielerin, die macht ihre Sache gut und irgendwie wird sie auch logisch dann in die Handlung integriert. Also er erzählt ja, meine Frau, die habe ich weggesperrt, weil sie irgendwann wahnsinnig geworden ist. Aber genau, da sind wir wieder so bei diesem Psycho-Element. Man denkt sich, okay, das ist jetzt eigentlich ein anderes Genre.
Ja,
ich meine, ich weiß, ich sehe Filme, was du machst und ich finde es auch irgendwie cool.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht der Film, den irgendwie damals da jemand sehen wollte.
Nee, ne?
In dem Moment.
Ja, total. Das ist auch wie sie geschminkt ist, ne? Mit dem weißen Puder über den Lippen und all diesen ganzen Sachen, damit sie halt aussieht, als wäre sie seit 20 Jahren irgendwie nicht aus der Bude gekommen. Ja, wie gesagt, das ist ganz klassischer Gothic-Horror. Das ist Northanger Abbey oder sowas. Also
Ja, auf jeden Fall, ja. Also sie hat mich tatsächlich so vom Make-up ein bisschen erinnert an Barbara Steele in diesem Barbara-Klassiker, die Stunde, wenn Dracula kommt. Aber ja, klar, total. Anderer Film, anderes Genre. Ja, gut, so ist das eben. Und Julia Questi macht das ja einfach. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Und,
stimmt, das hatten wir ja noch gar nicht.
Ja.
Ist schon so drin, ja.
Mal gucken, was sie hergibt. Mal, Dennis O. schreibt, zusammen mit einigen Banditen führt Django einen lukrativen Überfall aus. Doch die Anführer der Bande entpuppen sich als miese Betrüger und töten rücksichtslos all ihre Helfer. Django überlebt schwer verletzt. Unterdessen werden die Banditen ihrerseits in einer nahegelegenen Stadt umgebracht und ausgeraubt. Als dann auch Django in die Stadt kommt, ist Ärger vorprogrammiert. Denn dort will jeder das Gold. Ich frage mich gerade, ob er überhaupt Django genannt wird. Vielleicht ein, zwei Mal. Also nee. Im Original heißt er Hermano, aber ab dem Moment, wo ich versuchte, darauf zu achten, so ab Stunde zwei, wird er definitiv kein einziges Mal mehr mit Namen angesprochen.
Ich glaube, er wird nie mit Namen angesprochen.
Ich glaube auch gar nicht, ne?
Nee, ich glaube, der Unbekannte. Ey, Fremder. Sowas in der Richtung halt.
Ja, genau, der Fremde.
Sein Name wird, also, ich meine, Hermano heißt ja auch nur, also heißt eigentlich ja Ehemann. Also von daher,
spielt doch wahrscheinlich nicht so eine große Rolle. Ich meine, der Namenlose, also die Figur, die Eastwood spielt, die dann eben auch in der amerikanischen Fassung gerne mal Blondie oder so heißt, die hat ja auch keine Namen eigentlich.
Eigentlich, ja.
Passt doch hier ganz gut. Aber ich meine, für Vermarktungszwecke sehe ich schon irgendwie die ist für mich nachvollziehbar, warum der deutsche Verleih gesagt hat, ach komm, hier machen wir Django eben draus.
Klar, ich meine, vorher gab es die ganzen Ringo-Filme, hätte auch Ringo heißen können, also von daher.
Weil du das Kaffee ansprachst, ja, das ist eben auch nochmal ein maßgeblicher Unterschied zu Franco Neros Django. Ich meine nicht, dass diese beiden Filme jetzt irgendwie so der Goldstandard sind, der es irgendwie zu vergleichen gilt. Also der eine hat sich wenig mit dem anderen zu tun und er war auch offensichtlich nicht inspiriert von dem anderen, weil die kamen ja fast zeitgleich in die Kinos. Aber ich meine, jetzt haben wir die eben gepaart und dann liegt es eben nahe, da auch durchaus hier und da mal so einen Vergleich zu ziehen. Und man muss eben sagen, im Vergleich zu Django gibt es hier eben auch scheinbar nichts mehr zu retten. Wenn wir diese Stadt da sehen, da sind ja überhaupt keine Figuren drin, wie du schon sagtest, die es irgendwie, die rettenswert sind und noch schlimmer. Da werden Tiere getreten und Truckenbeule liegen rum. Ein Kind wird gequält gleich erstmal, ne? So die ein paar Aufnahmen von den verdreckten Straßen und dann das schreiende Baby da. Und ich dachte, also,
Also ich fand's. Das fand ich tatsächlich schon irgendwie ganz, also das fand ich schon sehr, sehr cool. Ne? Der Film fängt halt, jetzt abgesehen von der Auferstehung von, wir nennen jetzt einfach mal Django, weil das ist leichter, dann im Prinzip zu sehen, eben wie widerlich Oaks und seine Leute sind, wie rassistisch eben gegenüber den Mexikanern und sie dann eben ihr eigenes Grab schaufeln zu lassen und dann werden sie eben auch erschossen und was nicht alles. Aber als nächstes folgt der Film ja denen. Und wir sehen halt, wie diese Bande von Drecksäcken halt in eine Stadt kommen, wo offenkundig noch viel schlimmere Drecksäcke wohnen. Nur, dass sie eben, sagen wir mal, im Vergleich zu Oaks und seinen Leuten halt sich hinter der Fassade zumindest der Rechtschaffenheit verstecken. Und das tun sie ja tatsächlich bis zum Ende des Films. Ne? Sie sind, selbst wenn dann am Ende eben Hagermans oder Agerman oder wie auch immer er ausgesprochen ist, zum Kotzen. Jedenfalls, wenn dann dessen Bude halt abbrennt, stehen die halt nur draußen rum und reißen dumme Sprüche. Ne? Und keiner hilft. Das ist eine wirklich dermaßen verkommene Stadt. Glaubt echt kein Mensch.
Ja. Und alle verschwören sich oder intrigieren gegen alle, hat man das Gefühl. Da ist irgendwie jeder sich wirklich selber der Nächste. Und jede, muss man eben sagen, die Frauen sind kein Deut besser. Ja. Also wohingegen man an Django kritisieren könnte, dass die Frauen Rollen nicht wahnsinnig zeitgemäß geschrieben sind, wie auch der Film ist von 1966. Und eher schwach, muss man hier eben sagen, die Frauen sind einfach genauso große Schweine wie die Männer.
Ja.
Alle nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht.
Das ist sicherlich eine Form von Gleichberechtigung, ja. Aber
und singen nicht mal gut. Also ich habe mir eben angelesen, ich habe auch irgendwie auch den Eintrag dazu bei schnittberichte.com angeguckt und gesehen, dass diese ganze Musical-Nummer zu Beginn mit Marilu Tullo in der deutschen Fassung fehlt. Und ich habe mich gefragt, ob sie die aus Qualitätsgründen rausgeschnitten haben oder einfach mal so ein bisschen Zelluloid für die Kopien sparen wollen.
Also
sind nachsynchronisiert, also nachgesungen.
Ja, klar.
Und nicht mal lippensynchron.
Das habe ich auch gesehen. Aber die Version, die ich jetzt gesehen habe und du, glaube ich, aber auch, da war die Szene nun definitiv drin, wenn Flori die Treppe genau runterkommt und vor sich hin trällert.
Ich möchte bei der Stelle auch noch die tolle Filmart Blu-ray, ein befreundetes Label empfehlen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Kopie. Aber gibt es da, glaube ich, für Oma auf YouTube. Filmart sowieso sehr, sehr schön. Also wer mehr von zum Beispiel Ray Lovelock und Thomas Millian sehen möchte. Bei Filmart ist auch Eiskalte Typ auf heißen Öfen erschienen. Der ist auch fantastisch mit den beiden als Duo.
Ah, cool.
So. Ende des Werbeblocks. Auch das bezahlt man ja nicht. Bezahlt ja niemand, ja. Ja, alle schlimm, alle furchtbar. Sogar so weit, dass ich sagen muss, jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand, ich habe den Film jetzt leider schon vor 8 Tagen gesehen.
Oh ja, ja.
Stelle ich fest, ja, wer intrigiert nun mal gegen wen und will mit wem durchbrennen und wer, was, ich weiß so, dass am Ende, also ich weiß auf jeden Fall auch, dass am Ende der Großteil der Menschen stirbt.
Richtig, am Ende alles tot, ja.
Und am schlimmsten von allen stirbt Evan oder Evan Templer, der, ich dachte mir, wenn man schon Selbstmord begeht, dann doch nicht mit einem Schuss in den Bauch.
Ja, das ist eine unangenehme Vorstellung, ja. Ja,
wie dumm muss man, Entschuldigung. Also seine Figur ist sowieso schon so ein kleiner Psycho.
Ja.
Aber dann schießt er sich das, meine Güte.
Ja.
Nee.
Ja, ist schon doof, ne? Ja,
keine gute Idee.
Aber wobei ich allerdings tatsächlich, so sagen wir mal, hier das Paco Sanz Figur, die ich nicht aussprechen kann, weil der Film sich auch nicht einigt. Das also eine sehr, sehr clevere Idee, dass das von ihm gehortete Gold durch den Brand seines Hauses sich verflüssigt
ja.
Und ihm im Prinzip die Rübe vergoldet.
Ist das nicht fantastisch?
Ja. Das ist hervorragend. Es ist so, das ist so perfide. Das ist ehrlicherweise, das könnte auch fast aus einem Karl-May-Film kommen. Es ist das ganz, also ganz toll. Hat mich sehr gefreut. Sowieso. Ich fand, da waren ein paar richtig, richtig tolle Ideen drin. Ich fand Thomas Millian sehr charismatisch. Hat das sehr schön gemacht. All das. Paar sehr hübsche Szenen. Also auch gerade mit Piero Lulli als Oakes. Der für meine Verhältnisse auch zu früh aus dem Film verschwindet.
Ja. Und diese Operationsszene mit ihm ist schrecklich. Ja. Also auch gut getrickst, muss man sagen.
Ja.
Sieht adäquat ekelhaft aus.
Ja, in der Tat. Also, und aber auch wenn eben hier Flori durchs Schlüsselloch guckt und eben den Templer Senior und den Unaussprechbaren miteinander sich streiten sieht, das ist auch. Das hat fast schon so einen künstlerischen Touch, irgendwie die beiden eingerahmt durch das Schlüsselloch und miteinander streitend und so. Toll. Also paar wirklich hübsche Bilder und schöne Ideen immer mal wieder zwischendurch. Und dazwischen dann wirklich garstige Ideen, wie eben zum Beispiel, dass eben Oakes' Leute alle innerhalb von wenigen Sekunden gar nicht mal von Django, nennen wir ihn so, umgebracht werden, sondern von den abartigen Dorfbewohnern und dann an den Füßen aufgehängt auf dem Marktplatz baumeln den Rest des Films über.
Und das ist doch ein feiner Zug von Django, dass er sie immerhin wieder abnimmt vom Galgen.
Das finde ich allerdings auch, weil ich hoffe, dass die Schauspieler nicht zu lange da hängen mussten. Also,
also der Film hat einige... Du hast ja recht, ich glaube einfach, meine Erinnerung war jetzt so ein bisschen verblasst, aber ich bleibe dabei, ich finde das Wort umstritten, bei der Kritik umstritten, die Wortwahl ein bisschen unpassend, er ist tatsächlich kontrovers und er ist tatsächlich, also er entspricht nicht dem, was ich glaube ich erwartet habe und er ist schon hundsgemein, er macht mehr, glaube ich, mehr Dinge, zeigt dann einer sehr, sehr kaltschnäuzigen, offenherzigen Art und Weise, die man irgendwie zum damaligen Zeit einfach auch nicht so sehen wollte. Und ich glaube, es geht weniger darum, dass der Film jetzt wahnsinnig blutig ist, was er durchaus hier und da ist, als dass einfach die Ideen so wahnsinnig perfide sind, wie eben diese aus Gold gegossenen Kugeln, die eben dafür sorgen, dass der eine Typ, der doch gerade eine aus dem Bauch raus operiert bekommt, also dass in dem Moment, in dem seine Schergen das sehen, versuchen ihm quasi irgendwie den Bauch aufzureißen und alles Gold da in Kugelform rauszuholen.
Fiese Nummer.
Ja, die Vorstellung ist ja wirklich keine Schöne. Nee,
überhaupt nicht.
Und sowas gibt es eben noch und nöcher im Film. Und das eben, ja, genau. Also ich muss sagen, der Tod von Hagerman ist einer für die Ewigkeit.
Ja.
das ist ein hundsgemeines Ende tatsächlich.
Ja.
Ich habe auch sowas noch nicht. Ich meine, abseits von Goldfinger war ein paar Jahre zuvor. Die Idee ist im Grunde die gleiche, aber natürlich sehr viel weniger pervers.
Ja.
Insofern, dass man es nicht sieht und es dann einfach heißt, ich glaube, bei dem Opfer in Goldfinger irgendwie, ja, das Gold hat ihre Poren verstopft, daran ist sie dann gestorben.
Wir sind allerdings keine Amphibien und haben keine Hautatmung. Also von daher, und ich glaube hier, sagen wir mal so, heißes Gold oder geschmolzenes Gold über der Rübe. Weiß ich nicht. Also
das kannst du in Game of Thrones haben in der ersten Staffel, wenn du die Serie irgendwann mal guckst. Also da gibt es auch so eine Szene, die ist auch sehr so mit zeitgenössischen Tricks dann umgesetzt und das ist auch sehr unangenehm tatsächlich.
Ja.
So wegen, du willst dein Gold, hier hast du dein Gold. Und da wird dann Menschen einfach flüssiges Gold ins Gesicht gekippt. Und das sieht eben so aus, wie man es eben 2010 bei HBO dann zeigen konnte. Muss man aber auch nicht gucken.
Genau. Ansonsten, ja, es ist, das, sagen wir das, ich finde das Hin und Her der Intriganten und Intrigierenden, sagen wir mal so, finde ich hier bei Töte Django etwas klarer nachvollziehbar als bei dem ersten Film heute Abend. Einfach deswegen, weil, sagen wir mal, Thomas Milians Figur hat auch nur sehr bedingte Qualitäten, die in irgendeiner Form rehabilitieren. Ja, noch ein oder zwei mehr als die meisten anderen Figuren in dem Film, aber eben so. Aber sagen wir mal, dadurch, dass eben alle irgendwie kacke sind und dass es eigentlich, eigentlich immer nur um dasselbe Gold geht und eben auch die Figuren zu schnell sterben, bleiben halt ja auch am Ende gar nicht mehr so viele Leute übrig. Ne? Das ist halt dann letztendlich, ich meine, er macht auch einen ähnlichen Schachzug, indem er eben, sagen wir mal, Oakes als Hauptgegenspieler von Django halt hier einführt, ihn aber relativ schnell aus dem Film rausnimmt, hat aber in der Zwischenzeit schon eben sowohl Templar als auch Ajaman etabliert und dann kommt eben auch noch Zorro dazu.
Ah, El Zorro.
El Zorro.
Senor Zorro.
Ja, kein sehr origineller Name in dem Zusammenhang, aber
mit,
nun gut.
Mit seiner Bande an Gefolgsleuten, die alle in so Kostümchen rumlaufen, die aussehen wie aus der hier 50er Jahre Lone Ranger Serie gefallen.
Ja, total.
Also, das ist ganz süß, ja, so klassische Westernhelden.
Ja, hervorragend. Und dass da eben auch über lange Zeit gar nicht klar wird, wer denn eigentlich derjenige ist, der halt praktisch zum gegen Ende dann noch der Big Bad halt ist.
Ja, genau. Ja.
Aber dennoch, da sie alle ganz schön big und alle ganz schön bad sind, wird hier noch für mich zumindest klarer nachvollziehbar. Ich glaube, die Ambitionen, es ambivalent zu halten, sind geringer.
Ja, ja. Also, ich glaube, ich bin Töte Django dadurch auch eben, dass die Figuren so schwierig sind. Ich weiß nicht, wie ich es adäquater umschreiben soll. Mir fehlen einfach gerade so ein bisschen die Worte. Fehlt es mir schwer, mich dem Film so wirklich auch so emotional zu nähern. Also ich bin nie wirklich so am Mitfiebern, weil ich eigentlich von keiner der Figuren irgendwas halte. Da ist eben keine Lichtgestalt wie Franco Nero, der trotz aller charakterlichen Schwächen, möchte ich mal sagen, immer noch so eine Figur ist, mit der ich mitfiebern kann. Hier ist es eben wirklich schwierig, weil ich meine, es gibt einfach so zwei, drei Figuren, die eigentlich auch prädestiniert dafür wären, in, glaube ich, jedem konventionellen Western, diejenigen zu sein, die dann am Ende schützenswert sind, wie eben Marie-Lou Toulot hier als Flori oder eben der Sohn von Hagerman, wie auch immer, Even oder Evan, also Ray Lovelock, der junge Ray Lovelock in seiner ersten Rolle. Aber selbst die sind eben so, also ganz schnell sagt dann der Film, nee, die sind auch irgendwie assi. Mit denen willst du auch nichts zu tun
total
haben.
Und ich meine, Thomas Milians Figur selber wird ja auch gerne, also wird ja auch als Lichtgestalt quasi eingeführt, ne? Und wie erst war ein Dieb und hilft halt Oakes Leuten eben da diesen Konvoi zu überfallen, aber dann wird er eben reingelegt und jetzt will er sich rächen und dann ist er eben eigentlich ganz, ganz freundlich zu verschiedenen Figuren und eben zu Evan und eben zu Frau Hagerman und so, aber und dann darf er eben auch so ein bisschen so seine persönliche kleine Passionsgeschichte da durchleben. Aber letztendlich will er ja auch nur die Kohle. Ne? Und hilft letztendlich niemandem. Und steht am Ende da und hat weder das Gold noch irgendjemanden gerettet. Selbst seine beiden Kumpels, die ihn gepflegt haben, sind da, flöten, so. Und die sind auch die einzigen, die ganze Zeit halt davon reden, dass er halt der Gute in der Geschichte ist.
Ja.
Davon wirkt Thomas Milians Figur selber nicht ganz überzeugt und ich als Zuschauer schon mal gar nicht.
Ich hätte den auch gerne mal im Original geguckt, weil vielleicht haben sie gemeinsam zumindest zum Teil Ethnizität. Ich meine, Hagerman benennt Ermano oder Django relativ spät im Film als Halbblut.
Ja.
Und da habe ich mich tatsächlich in dem Moment das erste und einzige Mal gewünscht, dass ich den Film auch mal im Original geguckt hätte, weil, also das wird mir überhaupt, das macht mir zumindest der Film überhaupt nicht klar.
Na, Oak sagt das auch ganz am Anfang.
Ja, okay. Oak William sieht doch einfach nicht danach aus, ehrlich gesagt.
Nee, überhaupt nicht. Nee, aber ich glaube, das ist Oaks' Erklärung dafür, warum er eben Django zusammen mit den anderen Mexikanern, die bei dem Überfall geholfen haben, alle in dem Massengrab verscharren will. Also da wird das eben auch mal erwähnt, aber es verschwindet eben auch aus der Geschichte. Also dieser Rassismus, den der Film hat in den ersten paar Minuten auf die weißen Gangster quasi überträgt, der bleibt auch da, mehr oder weniger, denn später kommt dann nicht viel Interessantes als Aussage zu dem Thema rüber. Letztendlich hast du halt einfach nur noch Leute, die alle anderen hassen, die nicht sie selber sind. Und dann ist auch wirklich völlig egal, welche Hautfarbe, welche Herkunft oder was auch immer gerade so Leute sonst so definieren könnte.
Noch eine Parallele zu Zwei glorreicher Lucken, in der Form, dass der Film eben auch endet mit der Goldsuche auf dem Friedhof.
Stimmt,
jetzt sind die beiden Filme zeitlich relativ nah beieinander. Ich glaube, der hier erschien so ein paar Monate nach Good, the Bad and the Ugly. Insofern weiß ich nicht, ob man sich da halt irgendwie inspirieren lassen. Kann auch reiner Zufall sein. Ich meine, Friedhöfe sind einfach attraktiv, das sieht man auch in Django.
Na klar.
Also, das ist einfach eine spannende Location und eben auch relativ leicht herzurichten, glaube ich, irgendwo so in der spanischen Steppe oder wo auch immer sie das gedreht haben.
Ja, korrekt. Und ich sag mal so, diese Jagd nach Gold ist natürlich auch etwas, ist auch sowieso Teil des Western-Mythos und eben ein Teil, der, sagen wir mal, auch gerade in Western-Filmen selbst, wenn überhaupt, auch nicht positiv bedacht wurde, ja. Diese Gier.
Ja.
Aber meistens auch ausgeklammert. Weil dann die klassischen Western, da geht es halt eben eher um so die Freiheit des offenen Landes, das gangbar machen quasi der Wildnis und die Verbindung zwischen Ostküste und Westküste und all diese ganzen Sachen. Weiß ich, 40 Wagen westwärts und sowas.
Ja.
Und dann ist, sagen wir mal, Gold Rush eben, sagen wir mal, nicht unbedingt das, was, sagen wir mal, als allererstes dort betont wurde und dass sich eben jetzt natürlich die Italo-Western vor allem auf diese, sie haben ja sowieso eben, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt und ich glaube, der hat es hier sogar noch einen Zacken schärfer, eben dieses sozialkritische Moment, eben das Gier verdirbt und das eben auch gerade dieses nur für sich selbst halt stehen, eben auch die Gesellschaft vergiftet, das hast du eben natürlich hier ganz, ganz stark und ich glaube, dass durch die Betonung der unangenehmen Eigenschaften des Wilden Westens, so, haben sich aber eben, glaube ich, die Italo-Western eben auch so ihre eigene Nische halt gebaut.
Ja.
Im direkten Kontrast zu den klassischen Western, die zu dem Zeitpunkt ja eben auch niemand mehr in der Ofen vorlockten.
Ja, klar. Und ich meine, ich habe jetzt auch zwei, drei Mal gesagt, der Film überschreitet eben Grenzen in seiner Perfidität und Explizität, in der er eben auch Gewaltakte zeigt. Aber zumindest bis zu einem gewissen Punkt war das eben auch das, was Menschen erwartet haben in dieser Art von Kino. Und deswegen sind sie auch ins Kino gegangen und deswegen hatten sie ja schon wahrscheinlich 10 Jahre zuvor gesagt, oh Gott, ey, Howard Hawks und John Ford will ich jetzt nicht mehr sehen. Und ich meine, das war ja doch der Goldstandard.
Ja,
da gab es ja doch irgendwie ganz andere. Man redet heute immer davon und blickt nicht zurück auf eine Zeit, in der einfach Western-Filme auch einfach viel, viel, also ganz schön käsig waren irgendwann.
Ja, total.
Also Hollywood-Western aus den 50ern, 60ern sind überwiegend eine echt triste Nummer.
Ja.
Muss man einfach mal sagen.
Ja, ist ja auch so. Ist ja auch so.
Und von daher schon irgendwie verständlich. Aber dann irgendwie doch hier, Töte Django hier und da, wahrscheinlich geht er dann doch ein bisschen zu weit für manche Geschmäcker. Mm. Ich meine auch, weil wir gerade sagen, bei der einen Dame, die oben da in der Kammer eingesperrt ist, waren beim Punkt irgendwie aus einem anderen Film gefallen. Auch diese Folterszene gegen Ende mit diesen putzigen Tierchen. Auch das, passt genau für eine Corman-Verfilmung von Edgar Allan Poe-Stoff, würde ich auch sagen.
Ja, oder halt Hammer-Horror oder sowas später.
Ja, absolut, ja. Und es wird echt der Welt gegen Ende. Also Pferde explodieren, Papageien werden erschossen.
Ja.
Kein Film für Tiere.
Nee, überhaupt nicht. Schade eigentlich, dass du den Papagei erwähnt hast, weil jetzt komme ich nicht umhin zu sagen, wie sehr mir der auf den Keks ging.
Ja.
Ich hasse es immer, wenn in Filmen irgendwelche Leute dazu gezwungen werden, halt zu reden wie Papageien. die dann eben auch nicht nur was nachplappern, sondern eben ganze Konversationen mit ihren Besitzern führen. Unglaublich anstrengend und selten lustig. Also und im Übrigen, das wäre tatsächlich, glaube ich, so es gibt zwei Vorwürfe, die ich dem Film machen kann. Erstens, dass die beiden Helfer von Thomas Millian, also sowas von dermaßen gar nicht indigen aussehen oder so verhalten. Und das Zweite ist, dass die Szene mit dem Papagei hätte sehr cool sein können. Wenn der Papagei da irgendwie krächzt und du bist als Nächster dran, wenn er ihn einfach erschossen hätte und dann wäre es gut gewesen. Aber das darf der ja noch 3 Minuten lang weitermachen. Und der ballert und ballert und ballert. Und die Szene wird dann dadurch ein bisschen gerettet, dass aber auf einmal eben Zorro selber erschossen wird und Thomas Millian nicht mal ins Bild, sondern in den Spiegel im Bild treten darf.
Ja, okay.
Doppelterweise. Dann dachte ich mir, okay, das ist halt wenigstens noch ein pfiffiger visueller Einfall. Hm. Aber trotzdem, es ist antiklimaktisch irgendwie schon, ne?
So, ich denke mit, auch wenn mich das jetzt nicht ganz so getroffen hat für dich offensichtlich. Also irgendwie negativ berührt, wenn ich so kritisch sehe. Aber der Film, also ungleich zu Django, der finde ich in seiner sehr, sehr reduzierten Form fast makellos ist, hat tötet Django auch tatsächlich auch für mich zwei der Momente, denen ich sage, also diese ganze kleine Musical-Einlage. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist ein guter, auch einfach um so ein bisschen die Szenerie zu etablieren und die darin handelnden Figuren. Mhm. Aber einfach dadurch, dass eben Marilu Tolo komplett nachsynchronisiert ist und das eben auch nicht lippensynchron, nicht mal ansatzweise, wirkt das so ein bisschen auch wie, als hätte da jemand im Schneideraum nicht wirklich aufgepasst.
Ist halb gar, genau.
Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob für mich dieser, ich weiß nicht, ob es humorvoll ist, aber die Bande von El Zorro wirkt super inkompetent und mich haben die ja schon so ein bisschen. Also mich hat dieses Zusammenspiel aus diesem Pathos, was ich glaube schon so inneliegen soll, den Szenen mit Evan oder Evan, der sich dann am Ende das Leben nimmt, der da gefangen genommen ist von ihnen, und eben dieser, weiß ich, der Schlacht ums kalte Buffet, wenn sich da alle wie die Rasselbande um Stücke vom Schweinebraten kloppen, das ging für mich nicht so richtig zusammen, weil ich dachte eigentlich, also ich hätte gern ein bisschen mehr Bedrohlichkeit, stattdessen gucke ich auf diese Manneken in ihren lustigen Karnevalskostümchen und denke mir die ganze Zeit, oh Gott, ey, was für eine Bande von Losern, Entschuldigung.
Ja, aber ich meine, ich finde es natürlich toll, dass Questio in seiner Kostümabteilung so viele gleiche Kostüme gefunden haben im Fundus.
Sehr schön, ja.
Nein, aber sehr es ist schön. Schon. Ich finde. Ja, ich meine. Ach. Ich möchte gar nicht sagen, dass hier viele vergeudete Momente sind. Mhm. Ich glaube, man hätte auch was draus machen können, dass eben, was El Zorro, eben zum Beispiel wie Hugo, er ist ja auch so ein jovialer, der Typ ist ähnlich, also ein großes Maulnisch dahinter, bisschen pummelig alles in allem und sagen wir mal, vermutlich vor allem durch sein Geld und durch sein Mundwerk erfolgreich. Wenn der eben so eine Bande von Trotteln hat, die ihm auch alle gleich aussehen, da hätte man natürlich auch was sagen können drüber. Der Film hat kein Interesse daran, das zu tun. Er hat Interesse an anderen Punkten, die er macht, und ich finde, die macht er gar nicht schlecht, aber aus meiner Sicht sind die vor allem im vorderen Teil des Films. Im mittleren Teil habe ich so das Gefühl, wiederholt er sich ein bisschen, und im Abgang ist er entfesselt geradezu.
Ja, er ist harsch, tatsächlich, ja. Entfesselt ist richtig. Und ich glaube, allein dafür sollte man ihn gucken.
Auf jeden Fall.
Dafür lohnt sich auch die eine oder andere Durststrecke im Mittelteil, finde ich auch.
Ich denke, also mir hat er schon sehr gut gefallen. Ich fand wieder Thomas Millian echt klasse. Ich fand Paco Sanz als unaussprechbaren Hagerman echt toll. Ich fand ihn wirklich gut. Ich hätte, also vielleicht lag es an der Synchronstimme oder vielleicht lag es an dem Styling der Figur, aber Kinski hätte das, glaube ich, auch gut gemacht. Durchaus eine interessante Figur gewesen an der Stelle, und ich hatte ihm auch durchaus Spaß an Zorro, Roberto Camardiel. Jedenfalls genau, ein paar hübsche visuelle Einfälle, ein paar interessante Aussagen, die er so trifft, echt perfide Momente, gerade was eben das über die Stränge schlagende Gewaltpotenzial angeht. Ich fand den schon gut. Er hat mir schon durchaus gut gefallen. Nicht ganz so wie Django, aber ist, glaube ich, zu Recht einer der größeren Filme mit Django im Titel. Ja.
Ich wollte nur noch eine Sache ergänzen, nämlich was ich ganz einfach nur irgendwie als nettes anekdotisches Detail Trivia irgendwie ganz witzig finde, ist, dass der eben nicht nur in der englischsprachigen Fassung, sondern eben auch in der italienischsprachigen Fassung nicht Zorro, sondern Sorrow heißt.
Okay.
Ja.
Ja.
Das ist ein ganz anders aufgeladener Name.
Ja, total.
Aber Zorro passt schon. Warum nicht? Also, klar. Man hat sich ein bisschen, man hat sich einfach gemacht in der deutschen Synchronfassung, aber offensichtlich nicht, weil man hat ja offensichtlich konsequent was alles falsch ausgesprochen oder alternativ betitelt. Also,
ja.
Auch Templar heißt im Original Templar.
Ah.
Whatever, sag ich mal.
Genau. Sei es drum.
Was ich gut finde, ist, dass wir von diesen verkommenen, verruchten und hygienisch bedenklichen Orten nächste Woche zu etwas schreiten, wo alles sehr, sehr integer ist und wo Leute sich noch zusammenreißen können und vor allem alles ein bisschen aufgeräumter, sauberer einfach ist.
Ja,
und wo,
manchmal nimmt man auch ein Bad.
Ja, Sitte, Moral und Anstand herrschen, nämlich in einem Kloster. Daniel, wohin begeben wir uns denn nächste Woche?
Wir begeben uns in Jean-Jacques Annauds Verfilmung von Umberto Ecos »Der Name der Rosa«.
Für Menschen, die uns unterstützen mit einer kleinen Spende bei Patreon.
Ich bin sehr begeistert, freue mich da sehr drauf.
Ich glaube, das wird gut.
Ich hoffe.
Ja.
Ich bin mir sicher. Kann doch gar nicht. Also wenn man schon Sean Connery, F. Murray Abrams, na, wie ist er noch gleich?
Christian Slater,
danke. Ja.
Ron Perlman.
Und hier Drax. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Michael Lonsdale, genau. Wenn man die alle dabei hat, die wir so gerne immer wieder hier im Bahnhofskino aufzählen, dann kann es doch nur gut werden.
Und das, wie gesagt, in einer Bonusfolge, wo wir auch gerne mal so die etwas größeren Hausnummern besprechen.
Richtig.
Der Kino-Geschichte. Ne? Und genau. Übernächste Woche dann wieder normales Programm. Aber bitte unterstützt es gerne bei Patreon, kauft Daniels Comics und alle Links in den Shownotes, wie man immer so sagt. So. Daniel.
Patrick.
Bis nächste Woche.
Bye, bye.
Bye, bye.
Ein Western, wie es ihn noch nie gab.